Herr Tanner weiß Rat. Der Weg in den Wald hinauf war von gelbem Farnkraut beinahe bedeckt und vollständig überwölbt von rostfarbenen Buchenzweigen. Doch ich ging unachtsam hastend weiter, denn es zog mich ins Herz des Waldes hinein, weit weg von allen Menschen. Dort wollte ich mich niedersetzen und über die seltsamen Dinge nachdenken, die sich seit Terrys Weggang zugetragen hatten. Als man mir an jenem Morgen mitgeteilt hatte, dass Terry in der Nacht gestorben war, da hatte ich bitterlich geweint, weil ich ihn liebte. Doch Furcht hatte ich keine empfunden. Sie war später gekommen, als ich an Terrys Grab niedergesunken war, so dass meine Tante mich am Arm nehmen musste, um mich heimzubringen. Wir waren alle weggegangen, sogar Terrys Mutter. Der Oktobernebel zog herauf und der Tag begann sich zu neigen. Ich konnte den Gedanken kaum ertragen, dass Terry nun allein in der dunklen Erde liegen sollte, in die man ihn am Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein gelegt hatte. Armer, armer Terry, wie kalt muss er es haben, wie einsam muss er sein, wiederholte ich unaufhörlich, als ich bitterlich schluchzend in meinem Bett lag. Sogar Philipp war machtlos, mich zu trösten, doch schließlich weinte ich mich in den Schlaf und schlief, von der Anstrengung des Tages erschöpft, tief und lange. Als Tante Margit am folgenden Morgen heraufkam, um mich zu wecken, und mein bleiches Gesicht und meine tränenfeuchten, wirren Haare bemerkte, zog sie sich leise zurück und ließ mich schlafen. Philipp stand auf und ging zur Schule, Onkel Peter ins Geschäft und meine Tante machte sich an die Hausarbeit. Die Sonne stieg am Himmel hoch, ich schlief noch immer. Als ich endlich erwachte, war es Zeit zum Mittagessen. Und ich sprang bestürzt aus dem Bett, weil die Sonne bereits in den Garten an der Nordseite des Hauses schien. Es wurde ein schweigsames Mittagsmahl. Als wir fertig waren, machte ich mich auf den Weg nach dem Wald. Meine Tante begleitete mich ans Gartentor, küsste mich zum Abschied und gab mir ein Bonbon, was tröstlich war. Doch ich fühlte mich noch immer sehr unglücklich, als ich die nassen Felder durchquerte, auf denen die Kühe grasten und zierliche Pilze in kleinen Kreisen wuchsen. Ich ging weiter und bedachte nicht, wohin mich meine Füße trugen. Ich wanderte ziellos weiter, zertrat das nasse Laub, stieß mit den Füßen die gelben Farnkräuter auseinander und bemühte mich zu vergessen, dass wir Terry allein in der Erde gelassen hatten. Aber ich konnte es nicht vergessen. Und als ich schließlich zu einer Lichtung kam, wo ein großer Kastanienbaum seine Äste ausbreitete, ließ ich mich auf die Wurzel niederfallen, legte den Kopf an den Stamm und gab mich meinem Schmerz hin. Unaufhaltsam tropften meine Tränen aufs Moos. Ich war so müde und elend, dass ich die langsam schweren Schritte, die sich mir im raschelnden Laub näherten, ganz überhörte. Kein Wunder, dass ich zusammenschrak, als mich plötzlich eine wohlbekannte Stimme ansprach. »Aber Kleine, Kleine«, sagte die Stimme, »was soll denn das heißen? Du kannst dir ja den Tod holen, wenn du auf dem nassen Boden liegst.« Es war Herr Tanne. Er bückte sich und wickelte seinen großen rauen Mantel um mich, als wäre ich ein kleines, verlaufenes Lamm. Dann setzte er sich an den Fuß des Stammes und ich lehnte mich an ihn in meiner weiten Umhüllung und schluckte die Tränen hinunter. Ich hatte Herrn Tanner seit Monaten nicht gesehen, weil er inzwischen in einer anderen Gegend gearbeitet hatte. Deshalb war ich sehr erfreut und ebenso erstaunt, ihn zu sehen. Im ersten Augenblick fragte ich mich, ob Herr Tanner wohl immer ausgerechnet dort auftauche, wo irgendetwas Kleines verloren und verängstigt war. Aber dann machte ich mir klar, dass er ja unmöglich wissen konnte, wo ich war. Ich schaute zu ihm auf und fragte ihn, was er hier tue. Er war in den Wald gekommen, um Pflöcke zu schneiden, mit denen er einen Zaun ausbessern wollte. Er hielt eine Axt in der Hand, doch er legte sie jetzt neben sich und fragte nochmals nach der Ursache meiner Tränen. Ach, wie wohl es mir tat, nach meinem einsamen Spaziergang einen Menschen zu finden, mit dem ich reden konnte. So erzählte ich denn dem alten Mann meine ganze Geschichte von Terry und seinen Schmerzen und meinem Bild und wie er zu uns gezogen war und es nicht besser werden wollte mit ihm. »Ich hab so fest gebetet, dass es ihm besser gehen möchte«, sagte ich mutlos, »aber es hat nichts genützt. Gott hat es nicht gehört und Terry ist gestorben.« »Hör einmal, Kleine«, erwiderte Herr Tanner langsam, Stell dir vor, du kommst zu mir und sagst mir, dort unten ist ein kleines lahmes Schäflein, das nicht herumtollen kann wie die anderen, weil die Wiese zu steil ist und scharfe Steine darauf liegen. Und ich würde herunterkommen, das Schäflein in die Arme nehmen und auf eine andere Weide tragen, wo das Gras zart und der Boden eben ist. Würdest du mir dann vorwerfen, ich habe nicht auf dich gehört? Ich schaute ihn stumm an. Mir begann ein Licht aufzugehen. Sieh, Kleine, fuhr Herr Tanner fort, der Hirte hat sein Schäflein heimgenommen. Das ist alles. Du brauchst dir deshalb das Herz nicht schwer zu machen. Aber, rief ich aus, und meine Augen füllten sich wieder mit Tränen. Er sah gar nicht so aus. Man hat Terry begraben, und wir mussten ihn ganz allein dort lassen. Es schien so grausam und traurig. Wie kann Terry beim Hirten sein, wenn wir ihn doch in die Erde gelegt haben? Der Alte antwortete nicht sogleich. Er begann mit den Händen im Laub zu wühlen, als suche er etwas. Seine Mühe wurde belohnt, denn bald hielt er in einer Hand eine glänzend braune Rostkastanie und in der anderen Hand ein leeres Gehäuse, ein zusammengeschrumpftes altes Ding mit Schachteln, die vom Grünen ins Braune übergingen. »Jetzt sage mir«, sprach er in einer langsam bedächtigen Weise, »was wird mit der Kastanie geschehen und was mit der Hülle?« »Oh«, erwiderte ich, »die Hülle wird wohl im Laub da unten einfach verfaulen. Man braucht sie nicht mehr, aber die Kastanie wird Wurzeln schlagen und Blätter treiben und zu einem Kastanienbaum werden.« »So ist's recht«, stimmte Herr Tanner bei, »du hättest es nicht besser sagen können. Nun möchte ich noch eins wissen, Kleine. Wenn du in ein paar Jahren das junge Kastanenbäumchen, seine kleinen frischen Blätter im Sonnenschein schaukeln siehst und die Vögel singen ringsumher und der Regen netzt es, dann wirst du dich noch nicht mehr um die alte Hülle grämen, die unter dem Laub zugrunde gegangen ist, oder?« »Nein«, erwiderte ich und heftete meinen Blick auf ihn. Wieder war mir, als begänne ich zu verstehen. »Also gut«, sprach der Alte triumphierend, »hör du jetzt auf, dich zu grämen um das, was man am Ende in die Erde gelegt hat. Es ist nichts als die Hülle. Der Junge wächst und erstarkt im Sonnenschein, droben bei seinem Heiland.« Seine freundlichen alten Augen leuchteten beim Sprechen freudig auf. Er warf die Kastanie samt der Hülle weg, schultete die Axt und erhob sich mühsam, denn seine Knie waren voll Rheumatismus, wie er mir eines Tages anvertraut hatte. Dann wickelte er mich aus und hieß mich nach Hause gehen. »Wenn ich jetzt nicht voranmache«, sagte er, »kann ich das Loch im Zaun nicht fertig flicken, und dann verlaufen sich meine Schafe wieder. Leb wohl, Kleine, und Gott segne dich.« Ich blickte ihm nach, wie er sich in dem goldenen Schatten des Waldes entfernte. Dann bückte ich mich und hob die Kastanie und ihre Hülle auf. Ich hielt sie fest in der Hand und eilte nach Hause, denn ich fror und war müde und die Dämmerung fiel. Als ich unsere Felder wieder erreichte, war die Sonne am Untergehen und eine kleine Gestalt hob sich schwarz vom leuchtend orangefarbenen Hintergrund ab. Es war Philipp, der mir entgegengekommen war. Ich lief auf ihn zu, schob meine Hand in die seine und wir gingen in wohltuendem Schweigen heimwärts. Als wir über den Zaun kletterten, warf er einen Blick auf meine geballte Faust und fragte neugierig, »Was hältst du da so fest?« Ich öffnete meine Faust und hielt ihm meinen neuen Schatz entgegen. »Es ist eine Kastanie mit ihrem Gehäuse«, sagte ich, »und sie gleicht Terry. Herr Tanner hat es mir gesagt.« »Wieso?« fragte Philipp. Es kam mir schwierig vor, die Sache selber zu erklären, aber ich versuchte es. »Weil das, was wir in die Erde gelegt haben, wie die Hülle ist. Es hat keinen Wert mehr, weil Terry es nicht mehr braucht. Der inwendige, lebendige Teil ist zum Hirten gegangen, darum bin ich jetzt nicht mehr traurig darüber. Herr Tanner hat gesagt, es sei wie, wenn man ein Lamm auf eine andere, bessere Weide trägt.« Philipp nickte verständnisvoll. »Ich verstehe«, sagte er, »und ich bin froh, dass du nicht mehr traurig bist.« Zu Hause brannte ein lustiges Kaminfeuer im Spielzimmer. Tante Margret hatte es angezündet, und wir sollten mit ihr und Terrys Mutter das Abendbrot dort einnehmen. Es war ein herrliches Essen mit hartgekochten Eiern, Butterbrot, Pfefferkuchen, roten Äpfeln und Birnen und heißer Schokolade. Ich hatte einen langen Spaziergang hinter mir und Philipp ein Fußballspiel. Wir brachten deshalb beide einen Riesenhunger mit heim. Wir setzten uns auf den Teppich vor das Feuer und rieben die Schultern aneinander zum Zeichen unserer Zufriedenheit. Sogar Terrys Mutter lächelte ein wenig. Als wir gegessen hatten, so viel wir irgend konnten, hielt meine Tante die Hände ans Feuer und sagte ruhig: »Wir haben Pläne gemacht, Terrys Mutter und ich.« »Habt ihr?« erwiderten wir interessiert. »Dürfen wir sie hören?« »Ja«, sagte meine Tante. »Es handelt sich nämlich um etwas, an dem ihr beide mithelfen könnt. Offen gestanden bin ich sogar auf eure Mithilfe angewiesen. Schaut, weil nun Terry von uns gegangen ist, möchten wir etwas zum Andenken an ihn tun. Terry war schwach und krank und wir konnten ihm nicht aufhelfen. Es gibt jedoch andere schwache, kränkliche Kinder, denen wir vielleicht helfen könnten, gesund und stark zu werden.« Und weil ich jetzt Terrys Mutter habe, um ihr im Haushalt zu helfen und Ruth so geschickt wird, habe ich gedacht, wir könnten versuchen, einige solche Kinder ausfindig zu machen und für die Ferien einzuladen. Ich habe früher jemanden gekannt, der in einer großen Stadt unter den Gefangenen arbeitete. Ich glaube, er könnte uns helfen. Ich habe vor, ihm zu schreiben und ihn zu bitten, uns zu Weihnachten 2 oder 3 arme kleine Kinder zu schicken, die gute Nahrung und Landluft nötig haben. Wir wollen versuchen, ihnen so viel Freude wie möglich zu machen. Würde euch das gefallen, Philipp und Ruth?« Wir fanden den Gedanken großartig und begannen beide gleichzeitig darauf loszuschwatzen und Pläne zu schmieden. Das war eine große Erleichterung für uns, denn seit Terrys Tod hatten wir irgendwie das Gefühl, wir dürften über nichts anderes mehr sprechen. Jetzt aber konnten wir offen und fröhlich reden. Was uns nun beschäftigte, geschah ja alles um Terrys Willen und gehörte gleichsam zu ihm. Wir erörterten deshalb eifrig Weihnachtsgeschenke und Weihnachtslieder und Weihnachtsessen und Weihnachtsbäume. Unsere Wangen wurden immer röter und unsere Augen immer glänzender. »Tante«, rief ich schließlich aus und schmiegte mich an sie, »der Gedanke ist prima. Wie bist du nur darauf gekommen?« »Ich will dir's erzählen«, sagte sie. »Du hast gern Hirtentexte, nicht wahr?« »Schau, es war an jenem Morgen, als ich Terry zum ersten Mal besuchte. Als ich durch den Wald ging, kam mir ein Vers in den Sinn, den ich jahrelang vergessen hatte. Dort steht, was Jesus einem seiner Jünger auftrug, bevor er in den Himmel zurückkehrte. Er sagte: »Weide meine Lämmer.« Und das ist der Grund, weshalb ich Terry unbedingt bei uns haben wollte. Als er dann vor 4 Tagen starb, habe ich mir gesagt, dieses Lamm braucht mich nicht mehr, aber es gibt viele andere. Sie schwieg und starrte ins Feuer. Ich streckte die Hände gegen die Wärme und wir hingen alle still unsere Gedanken nach. Es waren traurige Gedanken über Terry, aber vermischt mit glücklichen Gedanken über Weihnachten und die Zukunft. Die Telefonklingel ließ uns alle zusammenfahren. Meine Tante lief an den Apparat. Sie blieb ziemlich lange draußen und als sie zurückkehrte, lachte sie und machte ein höchst geheimnisvolles Gesicht. »Noch eine Nachricht«, verkündete sie uns, »und zwar die allerschönste, die wir seit Jahren erhalten haben.« Wir betrachteten sie beide voller Verwunderung. Doch plötzlich sprang Philipp auf und stürzte auf Tante Margret zu. »Ich weiß was«, schrie er, »ich hab's erraten. Vater und Mutter kommen heim.« Tante Margret nickte. »Ja«, erwiderte sie, »du hast richtig geraten, sie werden zu Weihnachten hier sein.« Philipps Gesicht, vom Feuer beleuchtet, strahlte vor Glück. Ich aber blieb unbeweglich sitzen, die Hände um die Knie geschlungen. Alle meine einstigen Befürchtungen kehrten zurück und ich fühlte mich plötzlich elend und widerspenstig. Die Worte, die Tante Margret vor langer Zeit gesprochen hatte, kamen mir in den Sinn. Wie oft hatte sie gesagt, du wirst für deine Mutter eine große Enttäuschung sein. Nein, ich wünschte, ihr nicht zu begegnen. Sie würde Philipp vorziehen und ich würde wieder das alte, unzufriedene, unglückliche und eifersüchtige Mädchen sein, jetzt, wo es gerade angefangen hatte, gemütlich zu werden. Ich wandte den Kopf ab und schaute trübselig den Kohlenkasten an. Philipp gab mir einen ungeduldigen Puff. Freust du dich nicht?« platzte er los. »Warum sagst du nichts?« Ich zuckte die Achseln. »Oh doch«, erwiderte ich, weil jedermann diese Antwort von mir erwartete. Dann stand ich auf, denn ich hatte nur den einen Wunsch, allein zu sein. »Es ist Zeit zum Schlafen gehen«, sagte ich scheinbar gleichgültig. »Gute Nacht, Tante Margret.« Aber das »Gute Nacht« sollte noch nicht gelten. Eine halbe Stunde später trat Tante Margret leise in mein Zimmer und setzte sich in der Dunkelheit auf mein Bett. »Ruth«, flüsterte sie, und ihre Stimme klang beunruhigt. »Warum freust du dich nicht wie Philipp?« Ich fand mich unbehaglich und grub mein heißes Gesicht in die Kissen, doch meine Tante wich nicht von der Stelle. Sie wartete geduldig. Und als ich sah, dass sie durchaus eine Antwort wünschte, flüsterte ich ihr zu. »Du hast gesagt, sie werde mich nicht mögen, und es wird so sein.« »Aber Ruth«, rief meine Tante aus, »das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, sie werde enttäuscht sein über dich. Aber das war vor langer Zeit, als du noch so ungezogen und selbstsüchtig warst. Jetzt weiß ich doch, dass du dir Mühe gibst, lieb zu sein. Und du bist auch ganz anders geworden. Seit einiger Zeit habe ich große Freude an dir, und selbstverständlich wird deine Mutter dich innig lieb haben.« Ich hörte auf, mich unruhig hin und her zu werfen, und lag ganz still da. Meine Schüchternheit war plötzlich verflogen. »Ich weiß, was den Unterschied ausmacht«, flüsterte ich. »Es ist mein Bild. Es ist, weil ich den Hirten kenne, bin ich anders geworden.« »Du hast recht«, bestätigte meine Tante. »Dein Bild und die Bekanntschaft mit dem Hirten hat für uns alle unendlich viel ausgemacht.«